Ja, in unserer Reihe über den 119. Psalm sind wir jetzt schon zu dem nächsten Buchstaben gekommen, dem He. Das sind die Verse 33 bis 40. Ja, schlag doch bitte mit mir auf den Psalm 119, die Verse 33 bis 40. Das ist schon der fünfte Buchstabe von dem Alphabet, dem hebräischen Alphabet. Ich hatte ja schon öfters erläutert, dass der Psalm 119 aus den 22 Buchstaben des hebräischen Alphabets besteht, wo immer 8 Verse mit demselben Buchstaben anfangen. Und ja, von diesem goldenen ABC wollen wir nun diesen fünften Buchstaben betrachten. Zunächst noch etwas zu der Situation des Psalmisten beziehungsweise unserer Situation. Unsere Situation bestimmt häufig unsere Lernbereitschaft. Für manche von euch liegt die Schulzeit vielleicht schon länger zurück, für manch anderen ist sie noch ganz aktuell. Es geht ja meistens so, neuer Lernstoff wird vorgestellt und dann erklärt und dann in einer Klassenarbeit abgefragt. Für manche von euch, die Lehrer und die noch Schüler, ist das ja das täglich Brot. Generell gibt es sicher einige Schüler, die gerne eine gute Note haben möchten und sich dann anstrengen und für die Klassenarbeit lernen. Dann sind da noch andere Schüler, die fürchten sich, vielleicht wegen einer schlechten Note ausgelacht oder gerügt zu werden, und deshalb passen sie gut im Unterricht auf. Und wieder andere Schüler interessieren sich weniger für den Unterrichtsstoff und haben eigentlich bloß die Absicht, weiterzukommen, mit dem kleinstmöglichen Aufwand sozusagen das größtmögliche Ergebnis zu erzielen. So ein Schüler war ich zum Beispiel. Während des Halbjahres hatte ich kein großes Interesse am Lernstoff, aber als dann plötzlich die Prüfung anstand, änderte sich meine Situation schlagartig. Ich erinnere mich jedenfalls noch gut daran, wie ich am Tag vor solchen Klassenarbeiten bei meinem Nachhilfelehrer saß und versuchte, noch so viel wie möglich von seinen Erläuterungen zu verstehen. Ich wusste plötzlich genau, was ich jetzt lernen kann, das wird mir am nächsten Tag von großer Hilfe sein. Es war eine besondere Situation und ich versuchte jetzt wirklich zu verstehen, wie man den If-Clause richtig benutzt und was ein Ablativus Absolutus sein sollte. Meine Lernbereitschaft hatte sich völlig verändert. Ich wusste nun, dass ich das Gelernte wirklich anwenden konnte, oder das Zulernende. Das soll jetzt natürlich keine Ermutigung zur Faulheit sein, also bis zum letzten Tag mit dem Lernen zu warten und sich dann nur auf einen Nachhilfelehrer zu verlassen. Erstens waren meine Noten dann doch nur durchschnittlich und zweitens hätten meine Eltern sicher Geld gespart, wenn ich im normalen Unterricht aufmerksam gewesen wäre. Aber worauf es mir ankommt, ist die Situation eines Schülers, der aufmerksam etwas lernen und verstehen will, damit er es dann anwenden kann. In einer ähnlichen Situation befindet sich nämlich der Psalmist in unserem heutigen Abschnitt. Er ist in einer hilfsbedürftigen Situation. Er braucht Gottes belebende Kraft und darum betet er. Er fleht Gott an in unablässigen Bitten, dass Gott an ihm handelt. Vom ersten bis zum letzten Vers dieses Abschnitts findet sich Bitte und Gebet. Charles Bridges, ein englischer Ausleger, er nennt es ein Gebet für den konstanten Gebrauch, für unseren konstanten Gebrauch. Und der Inhalt dieses Gebets ist die Bitte um Belebung im Weg Gottes. Der Psalmist will den Weg Gottes immer besser verstehen und dafür braucht er Gottes Belehrung. Und zugleich bittet er auch darum, dass Gott sein Herz und seinen Willen ausrichtet, darauf diesen Weg zu lieben und gehen zu wollen. Und schließlich bittet er den Herrn darum, auf diesem Weg gut voranzuschreiten und praktische Fortschritte zu machen. Ich lese uns den Predigttext ab Vers 33. Dort heißt es: Lehre mich, Herr, den Weg deiner Ordnungen, und ich will ihn bewahren bis ans Ende. Gib mir Einsicht, und ich will dein Gesetz bewahren und es halten von ganzem Herzen. Leite mich auf dem Pfad deiner Gebote, denn ich habe Gefallen daran. Neige mein Herz zu deinen Zeugnissen und nicht zum Gewinn. Wende meine Augen davon ab, das Eitle zu betrachten. Belebe mich auf deinen Wegen. Halte deinem Knecht deine Zusage aufrecht, die deiner Furcht entspricht. Wende ab meine Schande, die ich fürchte, denn deine Bestimmungen sind gut. Siehe, ich sehne mich nach deinen Vorschriften. Belebe mich durch deine Gerechtigkeit. Wir wollen diesen Abschnitt nun unter drei Überschriften betrachten. Das insgesamt das Predigtthema ist: Belebe mich, deinen Weg zu kennen, zu lieben und zu gehen. Also der Punkt 1 ist, den Weg kennen. Er bittet um die Belebung seines Verstandes. Punkt 2 wird sein, den Weg lieben. Bitte um Belebung seines Herzens. Und drittens, den Weg gehen. Bitte um Belebung der Handlungen. Fangen wir also bei Punkt 1 an, den Weg kennen, die Bitte um die Belebung des Verstandes. Zunächst fängt dieser Abschnitt ja damit an, dass der Psalmist sich selbst als Schüler darstellt, der von Gott, seinem Lehrer, unterrichtet werden will. Er betet hier: Lehre mich, Herr, den Weg deiner Ordnungen, und ich will ihn bewahren bis ans Ende. Gib mir Einsicht, und ich will dein Gesetz bewahren und es halten von ganzem Herzen. Hier können wir auf etwas zurückgreifen, was wir schon vorher einmal gelesen hatten. Schon in Vers 12 hatte der Psalmist gesagt: Lehre mich deine Gebote. Dies, hatten wir gesehen, war eine Bitte für alle, die ihren Weg unsträflich gehen wollen. Und es ging dabei nicht um eine Einführung in verborgene Wissenschaften, sondern um alltägliche, praktische Erkenntnis, die wir im Alltag gebrauchen können. Wenn wir die Gesetze des Herrn kennen, dann hatten wir gesagt, dass wir das wichtigste Stück Bildung erlangt haben. Und so sollte jeder sprechen: Lehre mich deine Gebote. Und später werden wir nochmal auf diese Bitte zurückkommen in Vers 66. Ja, in Sprüche 14, Vers 8 heißt es: Die Weisheit des Klugen ist es, seinen Weg zu begreifen. So finden wir hier bei dem Psalmisten zuerst mal das Verlangen, dass er den Weg kennen möchte. Er möchte seinen Weg begreifen. Er möchte darüber belehrt werden. Er drückt aus, dass er diese Unterweisung nötig hat. Er sagt: Lehre mich, gib mir Einsicht. Er hat noch nicht alles verstanden. Er will zunehmen im Verständnis göttlicher Dinge. Und das, obwohl er doch beim Niederschreiben dieses Psalmes vom Heiligen Geist inspiriert wurde. Der König David, wie auch die Propheten, wie Daniel und viele andere, sie waren große Männer Gottes, die übernatürliche Offenbarungen hatten. Und doch sagte auch beispielsweise David in Psalm 25: Deine Wege, Herr, tue mir kund. Deine Pfade lehre mich, leite mich in deiner Wahrheit, lehre mich. Sie benutzten also die gleichen Ausdrücke wie hier der Psalmist. Sie sagten: Lehre mich. Sie hatten das Verlangen, Erkenntnis ja in ihrem Verstand zu erlangen. Und sie benutzten dafür die gleichen geistlichen Übungen, die wir heute haben. Gebet mit der Bitte, ja, lehre mich. Bibel lesen mit der Bitte, lehre mich. Und nachsinnen. Das ist auch eine Ermutigung, von der wir reichlich Gebrauch machen können. Doch die Übung an sich ist nicht genug. Wir brauchen Verständnis. Der Psalmist hatte das Verlangen, belehrt zu werden. Er hatte das Verlangen, Verständnis zu erlangen. Doch worüber eigentlich? Was wollte er verstehen? Den Weg Gottes. Er sagte ja hier: Lehre mich, Herr, den Weg deiner Ordnungen. Was ist denn der Weg Gottes, von dem der Psalmist hier spricht? Und auch das hatten wir in dieser Serie schon mal gehört. Es ist, Gott wahrhaftig zu erkennen und gemäß dieser Erkenntnis zu leben. Gott, den heiligen Gott zu erkennen und heilig zu leben, wie Gott heilig ist. Wie wir auch in der Schrift häufig finden, dass Gott sagt: Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Heiligkeit ist die Gewohnheit, dass unser Denken mit Gottes Denken übereinstimmt, wie wir seine Gedanken in der Heiligen Schrift vorfinden. sagte zum Beispiel G.C. Ryle. Es bedeutet, Gott zu fürchten, mit Gottes Urteil übereinzustimmen, das zu hassen, was Gott hasst, das zu lieben, was Gott liebt und alle Dinge in der Welt anhand seines Wortes zu beurteilen, alle Entscheidungen, die man zu treffen hat, mit Gott zu besprechen und seinem Wort zu gehorchen. Wie auch der Psalmist schreibt, ich will dein Gesetz halten immer und ewiglich. Lehre mich deine Ordnungen, den Weg deiner Ordnungen, und ich will ihn bewahren bis ans Ende. Und gleichzeitig ist Heiligkeit ein Bestreben, mit jeder Sünde zu brechen und jedes Gebot Gottes zu halten. Das hatten wir auch schon in Vers 11 gelesen, da sagte er ja, ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht wieder dich sündige. Wir sehen, dass der Psalmist selbst einer ist, der die Seligpreisung leben will, die er bereits im ersten Vers ausgesprochen hat. Dort hat er ja gesagt, wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz des Herrn wandeln, also wohl denen, glückselig zu preisen sind die, die im Gesetz des Herrn wandeln. So einer will der Psalmist selbst sein. Er will dieser Seligpreisung des ersten Verses gleichen und diesen glückseligen Weg verstehen und darauf gehen. Doch hier stellt sich ein Problem. Wir sehen eine Unfähigkeit, den Weg zu verstehen. Wir sehen das Problem der Sünde. Denn unsere Unwissenheit und Stumpfheit ist es, die von der Sünde herkommt, die uns es nicht verstehen lässt. Charles Bridges drückt es so aus, wir wissen nichts Geistliches, es sei denn, Gott belehrt uns. Gerade um diese Unwissenheit weiß der Psalmist, dass er von sich selbst aus keine Kraft hat. Er will äußerlich belehrt werden, aber auch innerlich. Der göttliche Unterweiser, der Heilige Geist, er muss uns sein eigenes Wort auslegen und auf uns anwenden. Und das nennen wir Erleuchtung. Wie einfach das Wort auch sein mag, das Verständnis muss von der Dunkelheit befreit werden. Die Lehre von der völligen Verderbnis des Menschen besagt, dass der Mensch auch in seinem Verstand gefallen ist und dass er Gott und seine Wahrheit von sich aus nicht erkennen kann. Dies bezeugt die Schrift an so vielen Stellen, wie Psalm 14, Vers 1, der Tor spricht in seinem Herzen, es ist kein Gott. Oder auch Sprüche 14, 12, da ist ein Weg, der einem Menschen gerade erscheint, aber zuletzt sind es Wege des Todes. Der sein eigener Lehrer ist, so sagte einmal der Kirchenvater Bernhard, der hat einen Toren zum Meister. Der sein eigener Lehrer ist, der hat einen Toren zum Meister. Der Mensch kann nicht das lehren und nicht das lernen, was er nicht weiß. Und von Gott und seinem Gesetz weiß er nichts. Deswegen ist der Anfang der Weisheit, erstmal zu erkennen, wie unzulänglich man selbst ist. Die Erkenntnis der eigenen Unzulänglichkeit zuzugeben. Der Mensch muss seinem eigenen Verstand misstrauen und wie hier der Psalmist sagen, gib du mir Einsicht. Auch von Augustinus gibt es da ein bekanntes Wort. Der Zustand unserer gefallenen Natur bedarf des wahren Bekenntnisses ihrer Schwäche, nicht der falschen Verteidigung ihrer Kraft. Also wir sollen zugeben, dass wir schwach sind und uns nicht fälschlicherweise für schlauer halten, als wir eigentlich sind. Aber was ist nun die Lösung für dieses Problem, den Weg zu verstehen? Das Neue Testament, es lehrt uns, dass Gott uns seinen Sohn geschenkt hat und mit ihm alles Verständnis, was wir brauchen. Es war natürlich für den Psalmisten noch etwas, was in weiter Entfernung lag, aber wir können jetzt das Neue Testament lesen in 1. Johannes 5, Vers 20 und können dort lesen, wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Also das wahre geistliche Verständnis, es ist ein Geschenk von Gott, von Jesus Christus. Er richtet uns wieder auf sich selbst aus, wie auf die Quelle. Er sagt ja, ich bin das Licht, wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. dieses Verständnis, es unterscheidet sich von einem rein intellektuellen Urteilsvermögen. Es unterscheidet sich von spekulativem Wissen. Es ist die Quelle des geistlichen Lebens mit Gott, sodass unser Gehorsam nicht nur oberflächlich und widerwillig ist, sondern mit kindlicher Freude und von Herzen. Das führt uns dann eigentlich schon zu unserem zweiten Punkt, den Weg lieben, die Bitte um Belebung des Herzens. Wir sollten nicht zufrieden sein mit einem klaren Verständnis der Lehren der Bibel und mit der Wahrheit, wie sie in Jesus ist, sondern wir sollten im gleichen Atemzug wie der Psalmist sagen, die Verse 34 folgende: Gib mir Einsicht und ich will dein Gesetz bewahren und es halten von ganzem Herzen. Leite mich auf dem Pfad deiner Gebote, denn ich habe Gefallen daran. Neige mein Herz zu deinen Zeugnissen und nicht zum Gewinn. Wende meine Augen davon ab, das Eitle zu betrachten. Ja, er bittet um die Belebung seines Herzens, dass sein Herz geleitet wird, dass es belebt wird. Ja, was ist das Herz? Was ist damit gemeint? Es ist nicht das Organ, das Blut durch den Körper pumpt, sondern es ist hier gemeint die Schaltzentrale des ganzen Menschen. Das Herz ist laut der Bibel der Ort, an dem die inneren Vorgänge des Menschen stattfinden. Und Gott kommt es bei Menschen immer auf das Herz und auf seine Haltung an. Beispielsweise wird der Mensch so beschrieben, dass sein Herz böse ist, aus dem Herzen böse Gedanken kommen. Aber das Herz ist auch das Objekt, das von Gott bei der Wiedergeburt erneuert wird. Gott schenkt uns dann ein neues Herz, das ihn lieben und ehren kann. Es ist für Gott also wichtig, ob wir die obliegenden Pflichten nur äußerlich erfüllen oder ob unser Herz bei der Sache ist. Aber auch hier begegnen wir einem Problem, was der Psalmist innerlich genau kennt, nämlich das natürliche Herz bewegt sich weg von Gott. Nicht, dass ich also nur an diese Lehren glaube, darum geht es nicht, also nur an die verstehe, sondern dass ich sie halte und beachte. Problem ist, dass wir schon vorher gehört hatten, wir sind unfähig, es zu verstehen. Unser Verstand muss also erleuchtet werden. Und das andere, was jetzt hinzukommt, ist, wir sind unfähig, unser Herz darauf auszurichten. Wir brauchen also eine zweifache Hilfe. Sonst würde unsere Erkenntnis dieses demütigenden Weges uns davor zurückschrecken lassen. Doch unter dem Einfluss göttlicher Gnade, wenn unser Verstand belebt wurde, die verborgene Schönheit zu erkennen, dann wird das wärmste Verlangen der Seele darauf ausgerichtet werden. Die äußeren Sinne müssen also zuerst den Weg erkennen, dann muss der Verstand ihn begreifen und dann soll das Herz in Glauben und Liebe folgen. Und so will auch der Psalmist, wenn Gott ihn unterweisen will, dass er das Gesetz verstehe, dass er dasselbe halte von ganzem Herzen. Aber das Herz ist geneigt, sich abzukehren zu irdischen Dingen, zu sündigen Dingen. Er nennt es hier: Neige mein Herz zu deinen Zeugnissen und nicht zum Gewinn. Wende meine Augen davon ab, das Eitle zu betrachten. Das Eitle, der Gewinn oder auch die Habsucht. Beispielsweise Gewinnsucht, Habsucht. Wenn wir uns vorstellen, wie viele Herzen von den Menschen werden dadurch beherrscht? Da ist die Karrieresucht einer, der nur immer mehr Geld verdienen will und immer weiter aufsteigen will und alles andere und ist ihm egal und er geht über Menschen hinüber wie über Steine. Da ist ein anderer, der ist gefangen in einer Lotteriesucht oder in Glücksspielautomaten und er will immer nur mehr Gewinn und Gewinn da rausholen und merkt nicht, dass es ihn zerstört. Da sind andere, die haben solch eine Sucht nach diesem Geld, dass sie anfangen zu stehlen, zu betrügen, Geldautomaten in die Luft zu sprengen oder auch die Steuern zu hinterziehen. Die Schrift nennt diese Gewinnsucht auch Geiz. Sie nennt sie auch Götzendienst. Also eine Sünde von der ersten Tafel, eine Sünde, die sich an die Stelle oder die etwas anderes an die wichtigste Stelle im Herzen setzt als Gott. Und das ist das Geld oder der Gewinn, das Gold, wie es auch hier häufig beschrieben wird. Und Paulus sagt, diese Gewinnsucht, dieser Geiz ist eine Wurzel allen Übels, denn es gibt kein Unrecht, zu dem ein Geiziger oder Habsüchtiger nicht imstande ist, wenn sein Geldbeutel ins Spiel kommt. Und so sagt der Psalmist, neige mein Herz zu deinen Zeugnissen und nicht zu dieser Gewinnsucht. Und er spricht weiter hier, leite mich, ja leite mich wie ein Hirte auf eine grüne Aue. Wir sind wie Schafe, ja, die in die Irre gehen, wird er später noch in dem letzten Vers sagen, im Psalm 176, wenn ihr den schon mal angucken wollt, da bekennt er das ganz am Ende in Psalm 119, Vers 176. Ich bin umhergeirrt wie ein verloren gegangenes Schaf. Suche deinen Knecht, denn ich habe deine Gebote nicht vergessen. Ja, ohne diese Wegleitung durch einen Hirten geht das Schaf verloren. Es findet nicht zur grünen Aue. Es findet nicht zum frischen Wasser. Vielmehr landet es im Rachen des Wolfes. Und so bittet er darum, dass Gott ihn leitet, dass er sein Herz dahin leitet, wo das Gute ist. Und Gott allein ist auch fähig, unser Herz zu verändern. Das ist das Nächste, worüber wir jetzt, was wir uns anschauen wollen. Bewusste Hilflosigkeit schaut nach oben. Sie sagt, mach du, dass ich auf deinem Weg gehe. Der zu dem Gelähmten sprach, steh auf, nimm dein Bett und geh, der kann dasselbe Wort zu uns sprechen und unsere Herzen beleben. Wie gut ist es zu wissen, dass es alles von Gott kommt, dass Gott alleine uns verändern kann. Es heißt, Gott ist es, der in euch wirkt, das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Philipper 2,13. Nur er kann es tun. Die Gesinnung des Fleisches ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie kann das auch nicht. Allmächtige Kraft muss eine neue und lebendige Neigung zu dem Guten in uns einsetzen. Verändere mich, müssen wir beten, und ich werde verändert werden. Leite mich auf dem Pfad deiner Gebote. Erst hat der Psalmist für sein Herz gebetet und jetzt betet er noch für seine Augen. Aber ich halte das für beides miteinander verbunden. Denn das Herz sollte unsere Augen lenken, wie bei Hiob, der sprach, ich habe einen Bund mit meinen Augen geschlossen, dass ich nicht lüstern auf eine Jungfrau blicken wollte. Denn das Problem ist, durch die Augen kehrt häufig der Tod in das Herz. Und deshalb bedarf es, um das Herz in gutem Zustand zu halten, dass wir die Sinne und namentlich das Auge beobachten, durch das Informationen und alles Mögliche in uns hineindringen und darauf aufpassen. Denn Gott handelt gerecht, wenn er den, der sein leibliches Auge leichtsinnig missbraucht, auch an seinem geistlichen Auge mit Blindheit straft. Das heißt, dass er ihm dann die Schönheit der geistlichen Dinge nimmt. Der Kirchenvater Gregor von Nazianz, der hat das ganz anschaulich dargestellt. Er klagt an einer Stelle in seinen Schriften über all das Unheil, von dem seine Seele schon betroffen worden ist, und er wünscht sich Türen. Aber nicht Türen, ja, bildliche Türen, echte Türen, sondern er wünscht sich Türen für seine Augen und für seine Ohren, um sie zusperren und abschließen zu können, wenn sie auf etwas schauen wollen, was nicht gut ist. Leider haben wir solche Türen nicht, aber wir können trotzdem auf unsere Augen aufpassen. Und da denke ich, wird jeder aus eigener Erfahrung sagen können, wo hat er nicht schon mal etwas angeschaut, ja, was er besser nicht hätte anschauen sollen. Also lasst uns auf unsere Augen achten, damit nicht etwas Schlechtes durch unsere Augen hineingeht und in unser Herz dringt. Wie wunderbar ist es aber, dass wir auch hierfür eine Lösung haben, und zwar eine Verheißung schon im Alten Testament der Herzensverwandlung. Wir haben das heute in der Schriftlesung gelesen, in Micha 4. Da hieß es in den ersten zwei Versen: Am Ende der Tage wird es geschehen, da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen als Haupt der Berge, und erhaben wird er sein über die Hügel, und Völker werden zu ihm strömen, und viele Nationen werden hingehen und sagen: Kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn und zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns aufgrund seiner Wege belehre, und wir wollen auf seinen Pfaden gehen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Ja, wir haben hier eine Verheißung. Es werden Leute hingehen zum Berg Zion und sie werden sagen: Belehre uns, und wir wollen darauf gehen. Wir haben natürlich auch in den anderen Propheten wie Hesekiel und wie Jeremia diese Verheißung, dass Gott einen neuen Bund machen wird, dass er das Herz verändern wird. Aber auch hier sehen wir das, dass Leute hinzugehen werden und sie werden sagen: Und wir wollen auf deinen Pfaden gehen. Wir können dankbar sein, dass uns diese Verheißung gilt und dass auch wir welche von denen sein dürfen durch Jesus Christus, die jetzt verändert wurden an ihrem Herzen und die sprechen können: Wir wollen auch auf deinen Pfaden gehen. Das führt uns zu dem letzten Abschnitt in dem Text und uns zu dem dritten Punkt, nämlich dieses Gehen. Also es ist der Wille da, aber es geht auch noch darum, dass man sich bewegt. Ja, dritter Punkt, den Weg gehen, die Bitte um Belebung der Handlungen. Das sind dann die Verse 37b bis zum Ende. Belebe mich auf deinen Wegen. Halte deinem Knecht deine Zusage aufrecht, die deiner Furcht entspricht. Wende ab meine Schande, die ich fürchte, denn deine Bestimmungen sind gut. Siehe, ich sehne mich nach deinen Vorschriften. Belebe mich durch deine Gerechtigkeit. Also welchen Gewinn hat die Erkenntnis der wichtigen Wahrheit und die Liebe dazu, wenn wir nicht im Glaubensgehorsam Schritte vorwärts gehen können? Also in diesem Text haben wir die Verbindung eines jeglichen Gedankens, einer jeglichen Neigung mit praktischem Christenleben. Das ist also das wahre Ziel, worauf auch der Psalmist hinaus will. Er möchte wahrhaftig auf Gottes Wegen wandeln. Ein kurzer Kommentar von Spurgeon dazu. Ich hätte das nicht besser ausdrücken können. Da sagt er: Du hast mich dahin gebracht, dass ich an dem Weg, den deine Gebote vorschreiben, gefallen habe. Nun mach auch, dass ich darauf wandle. Der Weg ist gut, andere wandeln ihn durch deine Gnade. Ich sehe ihn vor mir liegen und habe Lust dazu. So lass auch mich darauf einherschreiten, dem Ziele zu. Das ist der Ruf eines Kindes, das so gerne gehen möchte, aber zu schwach dazu ist. Eines Pilgers, der sich ganz erschöpft fühlt und danach brennt, vorwärts zu eilen. Eines Lahmen, der sich sehnt, laufen zu können. Wohl dem, der zu der Heiligkeit Lust hat. Gewiss wird der, der in uns dies Wohlgefallen am Göttlichen gewirkt hat, uns auch die noch höhere Freude geben, diese Heiligkeit zu erlangen und zu bestätigen. Das ist unsere einzige Hoffnung, denn wir werden nie auf dem schmalen Weg wandeln, es sei denn, dass die Kraft unseres Schöpfers selbst uns dahin bringt. O Herr, der du mich einst geschaffen hast, ich bitte dich, schaffe du mich neu. Du hast mir den Weg zu wissen gegeben, nun mache mich auch darauf wandeln. Ich werde ja nie glücklich sein, ehe ich so weit bin, ist doch das Einzige, was mein Herz wirklich erfreuen kann, dass ich wandle nach deinem Willen. Also der Psalmdichter, er bittet den Herrn nicht, für ihn zu tun, was er selber tun kann. Er verlangt nicht, von Gott getragen zu werden, wobei er selbst in bequemer Untätigkeit verharren kann und sich ja tragen lassen kann. Nein, er bittet: Bewirke du, dass ich gehe. Gehen will der Psalmist selbst. Die Gnade, sie behandelt uns nicht als Holzklötze oder als Blöcke von Stein, die mit Pferden oder mit Maschinen fortgeschleppt werden müssen. Nein, sondern als lebendige, mit Vernunft, mit Willen und mit Kraft des Handelns begabte Geschöpfe, die bereit und fähig sind, selber zu gehen, wenn nur die in ihnen vorhandenen Kräfte entbunden, gelöst werden können. Gott wirkt in uns, jawohl, aber er wirkt in uns das Wollen und das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen. Die Heiligkeit, nach der wir trachten, ist nicht ein erzwungenes Halten des Gebotes, sondern die Befriedigung einer leidenschaftlichen und das ganze Herz erfüllenden Sehnsucht nach dem Guten, deren Ziel es ist, dass unser Leben in allen Stücken nach dem Willen Gottes gestaltet wird. Kannst du, lieber Hörer, sagen, ich habe Lust dazu? Ist tatsächlich in Gesinnung und Wandel ausgeübte Gottseligkeit das Kleinod, nach dem deine Seele trachtet, der Kampfpreis, nach dem all dein Dichten und Trachten gilt? Wenn ja, dann wird dein Lebensweg, so rau er auch sein mag, dennoch unsträflich sein und dich aufwärts führen zu unaussprechlichen Freuden. Wer am Gesetz des Herrn seine Lust hat, der zweifle nicht, dass er auch in den Stand gesetzt werden wird, auf dessen Wegen zu wandeln. Denn wo das Herz schon seine Freude findet, da werden die Füße bald folgen. Ja, der Psalmist erfreute sich des Weges, den das Wort Gottes gebietet. Er suchte sich nicht nur das daraus, was ihm gefiel. Und wenn er doch nur eine Auswahl an Gottes Geboten traf, dann nahm er das zuerst, was jetzt für sein Leben aktuell konkret wichtig war. Wir erkennen schon an den alttestamentlichen Gläubigen, wie sie ihren Weg mit Gott im Glauben gegangen sind, wie sie auf dem Weg der Vorzeit gegangen sind, nachdem uns Jeremia aufruft, zu fragen, welches der gute Weg sei, um Ruhe zu finden für unsere Seelen. Und auch hier haben wir natürlich wieder die Lösung in Christus. Jesus Christus selbst, er ist der gute Weg, den uns die ganze Bibel zeigt, der Weg zu Gott. Jesus Christus, er sagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Er ist der einzige Weg. Es gibt keinen anderen außer ihm. So lasst uns mit Jesus leben, jeden Tag und in ihm auch bleiben, dass er bei uns bleibe. Und das praktisch in die Tat umsetzen und nicht davonlassen, wie ein Indianer, der eine Fährte gefunden hat und sie verfolgt, mit ganzem Eifer auch auf dieser Fährte gehen und ja nicht diesen Weg, diese Spuren, die er gefunden hat, ja verlassen. Einige praktische Hilfen dazu, eine, die ich euch auch schon mal in der Vergangenheit genannt hatte, war von Spurgeon. Da ging es um den jungen Mann, wie ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen kann. Und Spurgeon hatte dazu gesagt, es kann ein sehr wirksames Mittel sein, seinen Weg unsträflich zu gehen, wenn man sich beständig der Aufgabe hingibt, die von Gott gegebenen Gelegenheiten zu ergreifen, um auf allerlei Weise das Evangelium kundzumachen. Der wird nicht leicht Gefahr laufen, von was recht ist abzuirren, dessen Seele ganz davon erfüllt ist, die Rechte des Herrn zu verkündigen. Also Gelegenheiten zum Evangelisieren ergreifen und Menschen, die Gott nicht kennen, das Evangelium sagen und sein Herz dadurch selbst mit diesem Evangelium wärmen. Und noch etwas praktisch für den Alltag. Wir sollten, oder dazu können wir, oder könnt ihr euch mal das Buch von Henry Scudder vielleicht nehmen. Der war einer von den englischen Puritanern. Und er hatte ein Buch geschrieben, The Christian's Daily Walk, also das tägliche Christenleben. Dazu gibt er eine Hilfestellung zum Thema körperliche Erfrischung und Erholung. Ja, weil wir sind ja hier beim Thema Belebung und um das im Alltag ja die Erholung und Belebung gottgemäß zu gestalten, gibt er da eine Hilfe. Die Konstitution des ganzen Menschen, so sagt er, ist derart, dass seine Seele und sein Körper nicht lange beschäftigt werden können und mit Ernsthaftigkeit eine Sache verfolgen können, ohne zwischendurch Pausen und Erholung einzulegen. Zum Beispiel wird der ganze Mensch durch Essen und Trinken erquickt. Doch bei dem Essen und Trinken gibt er dann drei Hinweise, wie man dieses gottgemäß und christlich gestalten kann. Erstens, man sollte es heilig gestalten, das heißt in Gebet und geistlicher Abhängigkeit von Gott zu sich nehmen. Zweitens, gerecht, ja, das heißt, man nicht gestohlenes Brot, ja, was im Mund hinterher wie lauter Kieselsteine schmeckt. Also, ich sag mal, keine unehrlichen, ja, Pausen einlegen, sondern oder auch zu sich nehmen, Getränke, Nahrung, sondern für das, was man sich selbst erarbeitet hat, was man vielleicht auch frei erhalten hat. Und drittens, selbst beherrscht. Das heißt, nicht mit Fressgier und mit Betrunkenheit. Das sind vielleicht drei Sachen, die wir uns für jeden Tag merken können. Aber er weist auch noch auf etwas Besseres hin. Henry Scudder weist nämlich auf die geistliche Erholung hin und sagt, die beste Erholung für einen geistlich gesinnten Menschen, der erschöpft ist von seinen weltlichen Geschäften, ist ein Spaziergang im Garten, nämlich in Christi Garten, so wie es in Hohes Lied 4, Verse 12 bis 15 beschrieben wird. Und dort durch Lesen und Meditieren, durch Singen der Psalmen und erbauliche Gespräche mit Gott sich selbst aufzumuntern mit dem lieblichen Trost des Heiligen Geistes, sein Herz zu beleben mit der Freude in Gott, ja der Freude im Heiligen Geist und einer Freude in den Geboten und im Wort des Herrn. Und gerade hier zitiert Henry Scudder den 119. Psalm in eben diesen Versen, die wir auch schon betrachtet haben, wie Vers 14, an dem Weg deiner Zeugnisse habe ich Freude mehr als an allem Reichtum. Und so sagt er, das sind die nützlichsten und die besten und am längsten währendsten Freuden. Um im täglichen Leben also Belebung zu erfahren, um im täglichen Leben mit Gott Belebung zu erfahren, sollten wir also Gott darum bitten, dass er uns belebt an Verstand, an Herz und in unseren Handlungen. Und dann sollten wir auch zusehen, dass wir praktisch so leben, dass es Gott wohlgefällig ist, durch seine Kraft, die er uns darreicht, in Jesus Christus. Amen.